Politik. Nicht lesen können, aber abstimmen? Millionen indische Analphabeten nehmen an der Parlamentswahl teil. Kann das gut gehen? Eine Reise zu Webern, Maurern und Friseuren. Von Jan Ross. Die Zeitausgabe 20 vom 8. Mai 2014. Der schmale, stille Mann Mitte 40 sitzt an einem betagten, mechanischen Webstuhl und bewegt ihn mit Händen und Füßen. Zwischen den Schnüren, Fäden und Balken entsteht ein Sari. 3 Tage braucht Anwar ul Haq für die 7 Meter kunstvoll gemusterte Seide. Der Händler, der sie ihm abkauft, zahlt dafür 300 Rupien, umgerechnet rund 4 Euro. Es ist ein Anblick wie in einem Museum, das zum Leben erwacht ist. Vor 100 Jahren wurden die Saris in der heiligen Stadt Varanasi am Ganges nicht anders gewebt. Und wie seine Vorväter hat auch Anwar ul Haq keine Schule besucht. Er kann keine Zeitung lesen und von den ungezählten Politdebatten im indischen Privatfernsehen bekommt er nichts mit, denn er kann sich keinen Satellitenempfang leisten. Trotzdem wird er bei der indischen Parlamentswahl seine Stimme abgeben. Es ist ein Recht, sagt Anwar ernst. Der größte Teil des Landes hat schon abgestimmt. Anwars Wahlbezirk im Dorf Mangalpur kommt als einer der letzten am 12. Mai an die Reihe. In den Umfragen liegt Narendra Modi vorn, der Kandidat der hindu-nationalistischen Rechten. Etwa 290 der fast 815 Millionen wahlberechtigten Bürger Indiens sind Analphabeten wie Anwar. Kann eine Demokratie mit so vielen Menschen ohne Bildung überhaupt funktionieren? Oder sind Leute wie Anwar bloß Stimmvieh, das von Clan-Bossen, Feudalherren oder lokalen Meinungsmachern zu den Urnen geführt wird? Ist die größte Demokratie der Welt in Wahrheit eine Illusion? Als 1952 die ersten Parlamentswahlen im unabhängigen Indien stattfanden, konnten etwa 85% der Bürger nicht lesen und schreiben. Damit sie die Stimmzettel ausfüllen konnten, bekamen die Parteien Symbole zugeordnet. Ein Ochsengespann, eine Hütte, einen Elefanten. Ein indischer Maharaja befürchtete, die Welt ist viel zu wackelig für so ein Experiment. Das Experiment hat inzwischen 15 Mal stattgefunden, ohne Fiasko. Hunderte Millionen Inder sind in der Moderne angekommen. Auch heute benutzen die Parteien noch Symbole. Aber die Frage, ob es eine echte Demokratie der Ungeschulten geben kann, ist nicht verschwunden. Sie ist aktuell in einem Augenblick, da die Volksherrschaft nicht mehr als weltweites Erfolgsmodell gilt und von den arabischen Revolutionen vor allem die Furcht vor dem Fanatismus der Massen übrig geblieben ist. Indien ist der Testfall für die Selbstregierung von Menschen, die dazu nichts qualifiziert als ihr Menschsein. Anwar ul Haq macht eine Pause und lässt sich auf ein Gespräch ein. Er hat 6 Kinder. Die Familie zu ernähren ist schwer. Viele Junge geben ihr Handwerk auf und gehen als ungelernte Arbeiter in die Stadt. Dass die Politik daran etwas ändern wird, glaubt Anwar nicht. Was wird er wählen? Die Kongresspartei, antwortet er. Warum? Die Dorfältesten in Mangalpur hätten immer erklärt, wählt die Kongresspartei. Der Dorfälteste, ist er das Oberhaupt einer besonders angesehenen oder mächtigen Familie? Nein, zum Dorfältesten werde man gewählt. Er ist ein Ortsvorsteher, ein Bürgermeister. Wird Anwars Frau, die ebenso wenig lesen und schreiben kann wie er, auch wählen? Ja, sagt er. Sie wählt, was er wählt, also die Kongresspartei. Wir steigen ohne Anwar ins Obergeschoss des 2-stöckigen Häuschens, wo Badrunisha ul Haq mit ihren Töchtern kleine Perlen auf den Sari-Stoff stickt. Die Arbeit der Frauen. Ein Tablett mit Keksen wird dabei gebracht. Auf die Frage, was sie wählen wird, lächelt Badrunisha und sagt leise, AAP. Das ist die Partei des kleinen Mannes, die neue Robin Hood-hafte Partei, die gegen die Korruption kämpft. Zum ersten Mal tritt sie bei einer Parlamentswahl an. Badrunisha will sie wählen, weil sie die Interessen der Muslime vertritt. Wie die meisten Weber sind die ul Haqs Muslime. Woher Badrunisha das weiß? Sie hat den Parteichef im Fernsehen darüber reden hören, im Staatssender, dem einzigen Programm, das man ohne Satellitenschüssel empfangen kann. Sie hat ihren eigenen Kopf, sie hat ihre eigene Entscheidung getroffen und ihrem Mann nichts davon gesagt. Es ist eben nicht so, dass fehlende Bildung oder eine niedrige soziale Stellung automatisch politische Unmündigkeit oder Desinteresse bedeuten. Während im Westen die Wahlbeteiligung unter Wohlhabenden und Studierten höher ist als in den unteren Schichten, ist es in Indien genau umgekehrt. Die Elite braucht den Staat nicht. Sie existiert. Vom Sicherheitsdienst, der das Grundstück bewacht, bis zur Privatschule für ihre Kinder in einer eigenen Welt, einer exterritorialen Blase. Für die Armen dagegen ist der Staat wichtig. Sie verdanken ihm ihre subventionierten Brennstoff- oder Lebensmittelrationen und die Garantie von mindestens 100 Arbeitstagen auf dem Land. Minderheiten wie die Muslime wählen Politiker, die ihnen in einer hinduistisch dominierten Gesellschaft Schutz versprechen. Bisher war das oft die regierende Kongresspartei, für die der Weber Anwar stimmen wird. Neuerdings gibt es auch die AAP, die heimliche Favoritin seiner Frau. Die Dalits, die Unberührbaren, die jahrtausendelang in der Kastenordnung ganz unten standen und wie Aussätzige behandelt wurden, haben hier im Bundesstaat Uttar Pradesh sogar eine eigene Partei. Die BSP hat sie zum ersten Mal zu einer politischen Kraft gemacht und ihnen damit ein neues Gefühl von Stolz und Würde gegeben. Sie wird gewählt, obwohl sich die Führung als außergewöhnlich korrupt erwiesen hat. Die Partei hat immerhin wirklich etwas für ihre Klientel getan, zum Beispiel anständige Häuser mit Toiletten gebaut. Solche politischen Bindungen sind mehr kollektiv als individuell. Das unterscheidet sie von den Wahlentscheidungen informierter Mediennutzer und Bürger in entwickelten Ländern. Aber die ungebildeten Wähler Indiens sind deswegen nicht dumm oder blind. Um sie zu verstehen, braucht man sich nur in deutsche Verhältnisse des späten 19. oder frühen 20. Jahrhunderts zurückzudenken, wo für klassenbewusste Arbeiter gar nichts anderes in Frage kam, als SPD zu wählen. Eine Fahrt durch den Bundesstaat Uttar Pradesh ist nicht idyllisch. Die nordindische Region ist besonders dicht bevölkert und rückständig. Eine Siedlung schließt sich an die nächste. Die Menschenwelt mit ihrer Armut und Geschäftigkeit ist überall. Die Teestände am Rand der Landstraße und die budenartigen kleinen Läden, die Paan verkaufen, die in Betelblätter gewickelte Nuss- und Tabakkombination, die indische Männer gern kauen, das sind die Plätze, an denen politisiert wird, wo im Nachbarschaftsgespräch der Wahlkampf stattfindet. Das Friseurgeschäft von Mohammed Nassim, nicht mehr als ein Barbierstuhl in einem Bretterkasten, ist so eine Politstation. Wir fragen ihn nach Narendra Modi, dem Premierministerkandidaten, um den ein ungeheurer Hype tobt. Ja, antwortet Nassim, die Modi-Welle merkt man auch in seinem Laden. Ein paar seiner Kunden sind für Modi vor allem die aus den höheren Kasten. Nassim selbst, Analphabet wie die Weber, wird die Dalit-Partei BSP wählen, obwohl er kein Unberührbarer ist. Aber die BSP hat für den Bezirk viel getan, als sie die Regierung im Bundesstaat gestellt hat. Ein Krankenhaus gebaut, eine Ingenieurschule, das Kfz- und Führerscheinamt hier angesiedelt. Findet er Wählen denn wichtig? Was sind wir für Bürger, antwortet Mohammed Nassim, wenn wir nicht wählen? Ab und zu ragt zwischen den Dörfern ein gewaltiger, rostroter Schornstein in den Himmel. Das sind Ziegeleien. An einer davon sitzen Rathes und Andes. Ihr Job ist es, Kohlen in einen Ofen zu schaufeln, in dem die Ziegel gebrannt werden. Beide sind Anfang 20 und haben weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung. Sie wollen die Sozialistische Partei, kurz SP, wählen, die wichtigste regionale Konkurrentin der BSP. Warum wollen sie die wählen? Die Partei will Fahrräder verschenken und irgendetwas Gutes einführen. Es ist nicht ganz zu verstehen, was die beiden meinen. Es klingt nach einer Art Sozialversicherung. Woher sie das wissen? Ihr Chef hat es ihnen gesagt, der Neffe des Ziegeleibesitzers. Der kommt auch schon herbei, ein 23-jähriger Absolvent des lokalen Colleges. Er bestätigt gern, dass er seinen Leuten die SP empfohlen habe, die mache wirklich eine hervorragende Politik. Sein Nachname verrät, dass er zur selben Kaste gehört wie der Vorsitzende der Partei, die er da rühmt. Es ist Clubsolidarität, die seine Wahl bestimmt, und diese Clubsolidarität verlangt er auch seinen Arbeitern ab, die dem Club gar nicht angehören. Da ist er nun, der Feudalismus, die Scheindemokratie. Wir gehen zurück zum Auto, das am Straßenrand parkt. Der junge Soziologe, der aus der Gegend stammt und bei der Vorbereitung der Reise geholfen hat, bleibt plötzlich stehen und sagt: Trotzdem weiß niemand, was die beiden wirklich wählen werden.